ARD Sounds.
Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich würde Kadi hinterherfahren.
Es geht los. Die ersten Meter. Alpenüberquerung hoch 2. Auf dem Weg zurück nach München mit dem Radl. Jetzt geht's ab. Kadi schon vorne. Man sieht nur noch ihr Rücklicht blinken. Und wie fühlen sich die ersten Meter an?
Gut, und deine?
Auch gut. Ich freue mich voll. Es fühlt sich richtig gut an.
Ja, noch geht es richtig gut. Direkt am Start auf den allerersten Metern. Aber das war vor dem Jaufenpass. Mit dem Fahrrad von Sterzing nach Meran über diesen Pass auf 2094 Metern Höhe. Das ist eine richtig harte Übung. Die drei Bergfreundinnen Kadi, Toni und Lisa haben es getan diese Woche. Auf dem zweiten Teil ihrer doppelten Alpenüberquerung. Zuerst ging's Richtung Süden zu Fuß und dann zurück auf dem Rad. Und da war der Jaufenpass die erste Etappe. Wir sprechen heute mit Ihnen unterwegs im italienischen Teil der Alpen. Da treiben wir uns nämlich heute rum, im italienischen Norden. Die Straßen mit ihren Radlern lassen wir komplett hinter uns im Gran Paradiso-Gebiet im Piemont. Da wird es wirklich abgelegen, wirklich still und wirklich beeindruckend. Und weil das für viele Menschen kein realistisches Ziel ist, tagelange Radtouren über Pässe und Wanderungen ins Hochgebirge, haben wir auch noch was sehr Zugängliches im Rucksack. Italienische Küche in den Bayerischen Alpen. Wenn das zusammenkommt, dann wird es kulinarisch aufregend für alle. Bärbel Wossack ist am Mikrofon bei dieser italienischen Reise und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wenn es mit dem Radl über die Alpen geht, dann heißt das meistens entweder schlimm bergauf oder schlimm schnell nach unten. Erst auf der letzten Etappe der Bergfreundinnen von Ehrwald nach München, da wird es einigermaßen flach, aber dafür lang. 117 Kilometer. Da würde ein bisschen Rückenwind helfen. Ein guter Wind müsste es sein, auf Italienisch Buon Vento. Und genau so heißt das neue Lied vom italienischen Großmeister Jovanotti, gemeinsam mit dem jungen Rapper Alpha.
Da un po' di tempo che non ho scampo, da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.
Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
Marinai di terraferma, in pericolo costante, sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante. Si muove, si muove.
Se le emozioni sono come onde, è naturale avere sali scendi. Facciamo sogni grandi come navi, ma poi rugginiscono se stanno fermi. Apro le vele, poi saluto il porto, finché non è un punto piccolo nel mare. È vero, casa sarà sempre casa, però l'orizzonte dove voglio andare. Quindi mi tuffo nel Mediterraneo ed è come l'abbraccio di un amico mio.
Perché in fondo di acqua e sale è fatto lui
e sono fatto io. Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
Marinai di terraferma, in pericolo costante, sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante. Si muove, si muove. Ho la coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.
Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che maltempo passerà.
Marinai di terraferma,
in pericolo costante.
Die Alpen sind so groß, so riesig, so gewaltig, aber in unseren Köpfen, da stecken meistens trotzdem nur Brenner und Großglockner drin und dann vielleicht noch die Skigebiete mit Weltcuprennen und Winterolympiaden. Dabei gibt es so viel mehr zu entdecken. Im Piemont zum Beispiel, da liegt der Gran Paradiso, ein vergletschertes Bergmassiv, das sich auf über 4000 Meter erhebt. 1922 wurde das ganze Gebiet zum ersten Nationalpark Italiens. Von hier aus wurde zum Beispiel der Steinbock wieder verbreitet, der in anderen Alpenregionen ausgestorben war. Also eine Erfolgsgeschichte. 100 Jahre nach der Gründung des Nationalparks haben ein paar Enthusiasten eine Initiative gestartet, die einen neuen Impuls geben soll. Und interessanterweise geht es nicht darum, irgendetwas Großes auf die Beine zu stellen, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, etwas nicht zu tun. In vielen Kulturen gibt es heilige Orte, die nicht betreten werden dürfen. Und diese Idee wird uns jetzt gleich wieder begegnen mit Georg Bayerle im Gran Paradiso Nationalpark.
Buongiorno, Carla.
Oh, ciao, Toni.
Ciao.
Ciao.
Ein herzliches Ciao an einem Ende der Welt, wo kaum jemand hinkommt. So kommt es mir an diesem Morgen vor, an dem mich Toni Farina mitnimmt, um mir seine Initiative für einen heiligen Berg vorzustellen. Wir sind an einer der abgelegensten Ecken im Nationalpark Gran Paradiso in den italienischen Alpen. Dort, wo das Alpenvorland von Turin zu den Bergen hin aufsteigt und lange, eng eingeschnittene Flusstäler ins Herz des Gebirges führen. Am Ende eines dieser Täler, des Val di Forzo, stehen wir zwischen archaischen Häusern aus rohen, dunklen Steinen und treffen eine der letzten Bewohnerinnen, Riccarda Viglino, die gerade ihre blühenden Geranien gießt.
Che bellissime fiore, è molto curato.
Noi lo amiamo molto perché è il paese della mia infanzia.
Die lebhafte Dame ist die Bibliothekarin des ganzen Bergtals. Überall in den kleinen Weilern hat sie Bücherkästen zum Tauschen aufgestellt. Ebenso wie die Blumentöpfe beleben diese kleinen Dinge die engen Gässchen um ihr Elternhaus. Obwohl die meisten der Orte schon vor Jahrzehnten von der Mehrheit der Bewohner verlassen wurden, erhalten Menschen wie sie die gewachsene Bergkultur am Leben. Sechs von einstmals 80 Einwohnern gibt es hier noch, erzählt sie, alles Alte. Die Jungen brauchen einen Supermarkt. Sie suchen die Vita Frenetica, wie Riccarda sagt, den hektischen Lebensstil, die Ablenkung und Unterhaltung, während das Dorf hier Stille bedeutet. Aber in ihrer Familie lieben es alle so wie hier. Auch ihre erwachsenen Kinder lieben die Natur. Den ersten Kontakt hatte ich telefonisch mit Toni Farina wegen seiner Idee des Heiligen Berges aufgenommen. Er hatte gesagt, ich müsse hierher kommen und hat seine Freunde aus dem Tal zusammengetrommelt. Und nun empfangen sie mich mit einer so unvoreingenommenen und natürlichen Gastfreundschaft, wie man sie kaum mehr findet. Sandro ist dabei, der hier als Wanderführer arbeitet, und Maura, eine weitere kraft- und lebensfreudige Frau um die 60. Zusammen mit ihrem Mann Luciano wohnt sie im letzten Haus an der Straße.
Vendiamo una casa vecchia dei miei antenati ed è stata ristrutturata da noi negli anni 80.
Wir werden jetzt zum alten Haus ihrer Vorfahren noch weiter den Berg hinaufsteigen. Sie haben es in den 80er und 90er Jahren restauriert.
Grazie per questa opportunità.
Grazie a voi.
Es läuft alles so selbstverständlich und natürlich, wie man es in unseren Breiten längst nicht mehr gewohnt ist. Toni, Maura und die anderen nehmen sich Zeit für mich, weil es ihnen ein Anliegen ist, mir ihre Sache zu erzählen und zu zeigen und auch, weil sie ein bisschen stolz darauf sind, dass sich ein deutscher Städter für den hintersten Winkel des Piemont interessiert. Aber was für ein Winkel! Geschützt von einem schattigen Blätterdach folgen wir einem alten Kulturweg, links und rechts von kniehohen Steinmauern eingesäumt. Wir steigen hinauf in die allerletzten Weiler, wo einst die Vorfahren gelebt haben und Maura groß geworden ist.
La mia mamma arrivava proprio da questa frazione, è nata qui, è vissuta qui fino a 19 anni e io sono stata portata qui che avevo 3 mesi, per cui...
Meine Mutter stammt von hier und lebte hier bis sie 19 war, erzählt Maura. Sie selbst ist im Alter von 3 Monaten zum ersten Mal und dann immer wieder hier hinaufgekommen. Und Maura hatte das Glück, ihrem Mann zu begegnen, der es hier genauso liebt. Ihr Mann Luciano war Ranger des Nationalparks Gran Paradiso und sie teilen ein besonderes Grundgefühl für die Berge und die Bergkultur, wie es Maura ausdrückt.
Sapere che queste sono le mie origini mi rende serena e fiera.
Zu wissen, dass das meine Wurzeln sind, macht mich zufrieden und stolz darauf, was meine Vorfahren geleistet haben, sagt Maura. Wie viele Menschen, die in den Bergen leben, macht sie nicht viele Worte. Bei dem, was sie sagt, spüre ich dafür umso mehr ihre innere Überzeugung. Der alte Weg folgt nun direkt dem Ufer des Wildbachs, des Torrente Forzo, der hier eine breite Wanne ins Urgestein geschliffen hat. Weißschäumende Kaskaden stürzen über Felsstufen in türkisblaue Becken. Zyklopensteine, große, rundgeschliffene Brocken balancieren wie von Riesen hindrapiert auf Felskanten. Das Tal wurde einst von den Gletschern der Eiszeit, dem Bach, den Elementen und zuletzt den Menschen geformt, die hier eine einfache Berglandwirtschaft betrieben haben. Sie haben für ihren Lebensunterhalt unglaublich gearbeitet, sagt Sandro, und sie wussten daher, wo ihre Grenzen lagen. Genau das ist die Botschaft, um die es ihnen geht, erklärt jetzt Sandro Franceschini, der Wanderführer, der auch Vorstand der Kleinunternehmen im Tal ist.
Diese wilde Natur mit Formen, die allein durch die Zeit geschaffen wurden und nicht durch einen Eingriff des Menschen, das nenne ich das Nichts, das positive Nichts. Es ist eine Herausforderung, auf gute Weise damit umzugehen. Dafür braucht es die richtigen Grenzen. Damals war es den Menschen von Natur aus klar. Heute aber haben wir die Fähigkeit verloren, Grenzen zu setzen. Genau das wollen wir mit dem Projekt des Heiligen Berges erreichen. Verstehen, welche Grenzen wir setzen müssen, um die Natur zu bewahren, für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder.
Vai adagio, geh langsam, sagt Sandro noch. Beschaulich, aber mit emotionaler Tiefe. Ein empfindsames Gehen, aufmerksam für die Natur und die kulturellen Spuren dieser Landschaft. Und auch lentamente kommen wir voran und erreichen auf nun schon 1500 Meter Höhe das vorletzte der einstigen Bergbauerndörfer, Boschietta. Wie eine Fata Morgana haben wir schon von weitem die Fassade der Kirche mit ihrem Turm aus dem dichten Bergwald herausleuchten sehen. Und nun zeigt sich der Berg, um den es Toni Farina und den anderen geht, in ganzer Größe. Der Monveso di Forzo, ein 3300 Meter hoher Spitz mit einer ebenmäßigen Pyramidenform.
Doveva essere una montagna in un posto particolare.
Ein heiliger Berg muss an einem besonderen Platz stehen. Das ganze Tal ist in gewissem Sinn heilig, weil in seiner Natürlichkeit alles zusammenstimmt. Es muss ein Berg sein, den man von Weitem sieht. Und ihn sieht man aus dem Alpenvorland. Und dann ist er einfach schön.
Boschietta, das Dorf mit seinen alten Steinhäusern und der Kirche über den Wasserfällen des Bergbachs. Ein paar Gemüsefelder werden noch von Leuten bepflanzt, die hier regelmäßig heraufkommen und eine Bar betreiben. Links und rechts die steilen Bergflanken und hinten der über 3000 Meter hohe Talabschluss, geprägt von der Gipfelpyramide des Heiligen Berges, wie es hier auch eine Tafel an einer Steinmauer erklärt, die sie angebracht haben.
2022 ist der Nationalpark Gran Paradiso 100 Jahre alt geworden. Es braucht ein starkes Signal für die Zukunft, eine universelle kulturelle Botschaft, nicht nur für den Park, sondern ganz allgemein dafür, dass sich der Mensch selbst Grenzen setzt.
Der Monveso di Forzo wäre so als Berg wie ein symbolisches Tabu. Denn gerade der Alpinismus ist eben auch eine Eroberungsgeschichte.
L'uomo, Homo sapiens, si deve porre dei limiti perché ha
colonizzato. Während der Mensch jeden Winkel des Planeten kolonisiert hat, könnte also ein heiliger Berg als Symbol dafür stehen, dass der Mensch nicht überall hin muss. Und zwar aus freiem Willen, nicht weil es eine Regel besagt. Das ist schon beinahe revolutionär, denn wir sind es nicht mehr gewohnt.
Für ihre Initiative hat das Komitee Montagna Sacra inzwischen über 1000 Anhänger gewonnen. Offizielle Stellen halten sich bisher zurück. Maura fand die Idee sofort gut. Es ist wichtig, dass dieses Tal Wertschätzung erhält durch so etwas sehr Ernsthaftes und Philosophisches. Diese Stille, diese Schönheit, dieses Wunder. Durch die Relikte der alten Kulturlandschaft wandern wir noch ein Stück weiter zum früheren Haus von Mauras Familie. Es steht noch einmal eine halbe Stunde tiefer im Tal, in Boschettiera. Completamente adagio. Ganz weit weg von der Vita Frenetica unseres Alltags.
Quando ho visto la casa.
Als wir zum ersten Mal herkamen, ging der Regen durchs Dach, erzählt Luciano. Ja, es ist sein Verdienst, wie es heute aussieht. Und sie selbst hängt sehr an diesem Haus, bestätigt Maura. Ein Haus aus rohen Steinen mit Holzbalkon in den Berghang gebaut, liebevoll restauriert von den beiden. Und hier zeigt sich noch einmal ihre bemerkenswerte Gastfreundschaft, denn wir dürfen alle für die Nacht bleiben in dieser weltfernen Umgebung. Selbstgemachter Wein, Käse aus der Sennerei und verschiedene Würste, die die Metzgerei unten im Tal zubereitet, Naturprodukte, wie sie schmackhafter kaum sein könnten und die ebenfalls aus dieser alten Bergbauernkultur kommen. Und so bleibt Zeit, diesen Gedanken nachhallen zu lassen von einem symbolischen heiligen Berg. Einfach, um uns bewusst zu machen, dass es sinnvoll ist, Grenzen zu setzen und dass der Mensch nicht alles machen und erreichen muss, was möglich ist. Vielleicht täte auch uns in unserem Alltag so ein symbolischer Ort gut. Maura, Sandro, Toni und die anderen, die ich hier kennenlernen durfte, strahlen jedenfalls eine Zufriedenheit aus, von der viele in ihrer Vita Frenetica, der Hektik des Alltags und der Ablenkung, nur träumen.
Den Streifzug von Georg Bayerle auf der Suche nach dem Heiligen Berg hat übrigens auch ein Kamerateam begleitet für unsere Bergsendung Bergauf, Bergab im Bayerischen Fernsehen. Da läuft der Film am 12. Juli um 18.45 Uhr und natürlich jederzeit in der ARD-Mediathek. Da geht's dann auch noch weit rauf ins Gran Paradiso-Massiv und die Steinböcke springen natürlich auch durchs Bild. Die Verbundenheit mit der Natur, mit etwas Größerem als uns Menschen, die wird gleich von Carolina Bubico besungen. Il nome degli dei, der Name der Götter, heißt das Lied, erschienen im April auf dem neuen Album Vocalia von Bubico.
Le impronte sulla sabbia, la regolarità di un cielo che si spoglia della modernità. Respiro sfiorando il blu. Il vento e i suoi duelli, la strana abilità di prendersi i capelli e farne libertà. Ringraziare nostalgia, appeso, nessuna gravità, lo sguardo resta acceso davanti a questa immensità. Ringraziare il sale e andare via, seguire la marea, un pescatore canterà un'altra storia di pesci e nostalgia che il vento porta da me. Ora che le stelle restano appoggiate all'aria e non vorrebbero cadere mai, rubando il nome degli dei mi fanno luce in questa notte piccola ma straordinaria.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, jederzeit in ARD Sounds als Podcast. Wie kommt man mit dem Fahrrad von Sterzing nach München? Die einfachste Variante über die Alpen, das wäre die Brenner Landstraße und dann von Innsbruck über den Aachenpass die Isar entlang bis München. Etwa 200 Kilometer, insgesamt 2200 Höhenmeter. Aber das wäre nun wirklich nicht die schönstmögliche Strecke und auch keine richtig krasse Herausforderung für passionierte Bergradlerinnen. Unsere drei Bergfreundinnen, die da jede Woche einen Podcast über ihre Passion am Berg machen, und zwar explizit aus einer weiblichen Perspektive, die sind gerade auf ihrer doppelten Alpenüberquerung unterwegs. Den Wanderpart von Kleis bei Mittenwald nach Sterzing, den haben sie schon geschafft. Jetzt geht es mit dem Fahrrad wieder zurück. Nicht über den Brenner, sondern grob gesagt über den Jaufenpass, das Stilfser Joch, den Reschenpass und den Fernpass. Ich kann nur sagen, ein Albtraum mit B in meinem Fall, denn alle diese Pässe mit dem Fahrrad zu absolvieren, das finde ich völlig unvorstellbar. Wir sprechen miteinander am Tag nach dem Jaufenpass, den ich schon mit dem Auto anstrengend finde. In einer kurzen Verschnaufpause am Vormittag habe ich mit Kadi und Lisa gesprochen. Im Hintergrund, da zwitschert's und rauscht es und ich habe sie gefragt, wo sie da eigentlich gerade sind.
Wir sind 3 Kilometer hinter Algund, da haben wir heute übernachtet. Das ist in der Nähe von Meran.
Das heißt, gestern seid ihr wirklich über den Jaufenpass gefahren?
Sind wir wirklich, ja, genau. Also mein erstes Mal am Jaufenpass war es ja nicht und hat auch nicht so viel gezwitschert und geplätschert, sondern da hat man eher die Motorradfahrer gehört, aber wir haben es lebendig über den Jaufenpass und bis nach Algund geschafft.
Ja, Respekt. Ich meine, da geht's auf 2000 Meter hoch. Wie schafft man denn das überhaupt? Für mich ist das so unvorstellbar.
Es ist gar nicht so schwer, tatsächlich. Also wenn Ehrlich? Man mal anfängt, dann schraubt man sich da langsam und stetig einfach den Berg hinauf und ein Pedal tritt nach dem anderen. Ich glaube tatsächlich, Bärbel, du würdest das auch schaffen.
Das glaube ich nicht. Mit E-Antrieb vielleicht schon.
Und mit Kadis Tipps vielleicht. Kadi hat mir unterwegs ganz viele gute Tipps gegeben.
Zum Beispiel?
Dass man schön langsam fährt, dass man langsam anfängt und nicht zu schnell reingeht. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Und dann bin ich immer hinter ihr geblieben und dann habe ich mich pacen lassen, dass ich nicht zu stark reingehe. Und dann hat es eigentlich von der Kraft her ganz gut funktioniert, auch wenn es anstrengend war. Natürlich.
Also leicht war es jetzt nicht. Kadi hat es schon gemacht. Du und Toni, ihr habt es noch nicht gemacht vorher. Was war das für eine Erfahrung? Wie viel Respekt hat man da vorher?
Toni ist, glaube ich, auch schon Pässe gefahren, oder?
Ich glaube, noch keinen so langen Alpenpass. Aber ja, erzähl doch du, wie es für dich war. Aber ich glaube, uns steht ja auch noch ein paar Höhenmeter bevor. Also ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
Ich hatte sehr viel Respekt davor, weil ich das so gar nicht einschätzen konnte, wie sich das anfühlt, wie die Muskeln da vielleicht auch zumachen, wenn man einfach so dauernd bergauf fährt und da nicht mal so eine Pause ist, wo man mal gerade oder runter fährt. Es ist dann aber ganz cool, wie man merkt, dass man immer weiter nach oben und immer weiter nach oben kommt und der Ausblick immer weiter wird und man immer mehr Dinge sieht. Das hat schon auch Spaß gemacht. Bei mir ist es jetzt so, ich habe Knieprobleme und die sind jetzt seit gestern wieder stärker und da mache ich mir jetzt schon Sorgen, auch für den Rest der Tour, was das noch werden soll und wie gut ich da durchkomme.
Also ihr habt ja noch einiges vor euch. Jetzt geht's aufs Stilfser Joch, oder?
Gott sei Dank erst morgen. Heute fahren wir bis nach Stilfs, also wie der Name schon sagt, einen der Orte unterhalb des Stilfser Joch. Und dann steht morgen das Stilfser Joch an. Da bin ich auch sehr gespannt, weil es ist ja ein sehr legendärer Alpenpass. Ich glaube, kaum ein Pass in den Alpen ist häufiger fotografiert worden und in Rennradzeitschriften gedruckt. 48 Kehren, man fährt fast 2000 Höhenmeter bis auf fast 3000 Höhenmeter. Man blickt auf den Ortler, den König Ortler, heißt ja auch, und die Stilfser Joch heißt ja auch oder wird oft die Königin der Alpenstraßen genannt. Also da, das ist schon eine große Herausforderung. Ich bin sehr gespannt, ob und wie wir das schaffen werden und weiß, dass wenn wir es schaffen werden, wir sehr stolz sind oben.
Was war denn jetzt euer Gefühl oben? Am Jaufenpass, da hat man ja auch schon einen ganz guten Blick. Wie ist es, wenn man da oben angekommen ist und es tatsächlich geschafft hat?
Ja, da war tatsächlich das Gefühl, okay, und jetzt nochmal so viel und dann sind wir am Stilfser Joch oben. Also dadurch, dass es nur so ein Teil einer Strecke war, kann man sich noch nicht so ganz dolle freuen und das ist erst der erste Tag gewesen und so. Also so ging es zumindest mir. Ich weiß nicht, Lisa, vielleicht warst du ein bisschen stolzer auf deinen ersten Pass.
Schon. Für mich war es ein kleines Highlight, weil ich in meinem Leben noch nie so viele Höhenmeter mit dem Fahrrad geradelt bin. Und war so ein kleiner Meilenstein für mich. War ich schon stolz auch am Abend.
Das ist ja eine Sache, die in eurem Podcast Bergfreundinnen auch eine Rolle spielt, dass man sich halt traut. Und das ist ja auch aus einer Frauenperspektive alles immer erzählt. Ist das eine Sache, die wir Frauen uns mehr zutrauen müssen, dass wir es einfach versuchen und dann klappt es sogar?
Ja, wir haben heute früh am Campingplatz ein ganz nettes Gespräch mit unserer Nachbarin gehabt, die mit ihrem Mann da war und mit zwei E-Bikes und uns erzählt hat, dass sie das Radfahren halt erst relativ spät für sich entdeckt hat, weil sie auch zwei Kinder hat, die jetzt natürlich erwachsen sind und dass sie sich immer so das Gefühl hatte, sie kann das nicht, sie weiß nicht, wie das geht, es ist zu gefährlich, sie traut sich alleine nicht. Und ich finde, das war mal wieder ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es irgendwie viele Frauen geht, die sich das vielleicht einfach nicht so zutrauen und nicht so von alleine und ohne Motivation aus ihrer Komfortzone gehen und sich auf Unbekanntes einlassen vielleicht auch, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Und das ist halt schon das, was wir zeigen wollen. Deswegen sage ich auch, du schaffst es auch, weil man kann den Jaufenpass langsam hochfahren und einfach Stück für Stück und so viel Pausen machen, wie man will. Und oben hat man einfach ein sehr stolzes und zufriedenes Gefühl und das gönne ich jedem und ich glaube auch, dass jeder, der einigermaßen fit ist, das eigentlich auch schafft und jede vor allem und dass uns Frauen gut tut, wenn wir es einfach ausprobieren.
Also jetzt motivierst du mich richtig gehend. Vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren.
Das war mein Ziel.
Also rauf ist es natürlich extrem anstrengend, da gibt es gar keinen Zweifel. Wie ist es denn runter? Ist es dann die Belohnung? So beim Skitouren gehen ist ja oft raufgehen, anstrengend runterfahren, Belohnung. Ist es beim Passradeln auch so?
Ich muss sagen, ich hatte sowohl vor dem Bergauf als dann auch vor dem Bergab schon Respekt, weil wir jetzt auch ganz viel Gepäck am Rad haben und das Rad schwerer ist und die Gewichtsverteilung anders ist und ich das noch nicht so gut einschätzen konnte, wie sich das dann so handeln lässt. Und ich das da in letzter Zeit immer mal wieder nervös werde, wenn es irgendwie bergab geht oder Schotter oder so technisch schwierigere Sachen, dann denke ich mir immer, oh Gott, was, wenn es mich jetzt wegzieht in der Kurve und ich mich hier hinlege oder so. Das geht mir in letzter Zeit viel durch den Kopf beim Radeln und dann habe ich die Kadi auch nochmal nach Tipps gefragt fürs Abfahren. Und da gibt es ein paar gute Tricks, auf die man achten kann und das habe ich dann gemacht mit der Blickführung und mit der Gewichtsverlagerung und wann man wie bremst. Und dann muss ich sagen, habe ich da ein bisschen drauf geachtet und mit jeder Kurve bergab hat es mir mehr Spaß gemacht. Und am Ende unten dachte ich mir so, cool, das war jetzt schon die Belohnung fürs Bergauf. Hatte ich richtig Spaß.
Also du bist jetzt angefixt.
Ja, voll.
Was das Runterrasen angeht.
Ja, auch das Hoch, weil wenn man es dann geschafft hat, dann ist man schon sehr stolz auf sich.
Ihr habt ja jetzt den ersten Teil eurer doppelten Alpenüberquerung schon hinter euch. Also der erste Teil war ja zu Fuß, jetzt mit dem Fahrrad. Wie geht's euch denn so im Moment? Wie hat sich diese erste Hälfte der Reise angefühlt beim Wandern?
Die erste Hälfte der Reise fanden wir, glaube ich, alle einigermaßen entspannt. Uns war ja wichtig, dass wir eine anfängerfreundliche Alpenüberquerung machen. Wir hatten ja auch 3 Frauen aus unserer Community dabei, die noch nie die Alpen überquert haben, die teilweise auch sehr wenig Bergerfahrung hatten und noch nie in Hütten übernachtet haben und solche Dinge. Und deswegen war es jetzt rein vom, ich sag mal, sportlichen Aspekt voll okay. Also das war jetzt körperlich nicht so arg fordernd. Es war, wie du ja weißt, super heiß teilweise und auch vom Wetter spannend, aber der körperliche Aspekt war okay und jetzt steht uns, glaube ich, die körperlich zehrendere Woche bevor.
Wie war der soziale Aspekt? Habt ihr Spaß gehabt? Wie habt ihr euch verstanden?
Der soziale Aspekt ist natürlich auch ein Thema, ne? Weil man ja sehr eng mit sehr vielen Leuten aufeinander sitzt eine ganze Weile. Aber wir haben uns tatsächlich sehr gut verstanden. Wir wussten es ja auch nicht so genau. Klar haben wir uns die 3 Community-Frauen ausgesucht und wir haben sie auch schon persönlich kennengelernt vor der Tour und so. Aber schlussendlich ist so ein gemeinsames Abenteuer, lässt einen sehr nahe aneinander rücken. Und das ist passiert und es sind Tränen geflossen und es wurde so gelacht, dass man Muskelkater hatte am nächsten Morgen. Also es war wirklich eine sehr intensive und auch sehr schöne, sehr freundschaftliche Zeit, die wir hatten.
Wie war denn eure Naturerfahrung auf dieser ersten Hälfte? Ich denke jetzt mal beim Radeln den Jaufenpass rauf, da guckt man nur, dass man es schafft. Aber was habt ihr für schöne Naturerlebnisse gehabt?
Genau, da schaut man, dass man es schafft auf dem Pass und dass uns keine Motorradfahrer um den Haufen fahren. Da war das Wandern natürlich nochmal eine ganz andere Naturerfahrung. Also wir haben ganz toll Alpensalamander gesehen, die sind total niedlich. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Steinböcke gesehen tatsächlich. Und ja, ich fand es auch total faszinierend, wenn man da so durchwandert, wie sich jeden Tag die Landschaft ändert. Wie jeden Tag, mal ist es total felsig und schroff und am nächsten Tag ist es total grün und grasig mit ganz vielen Blumen. Also es war total schön. Auch jetzt, wo der Berg Frühling so zu Ende geht und ganz vieles blüht und ganz viel bunt ist, das war schon toll unterwegs, ja.
Ein Lieblingsort von euch beiden? Ganz spontan?
Die Tribulaunhütte.
Ja, bei mir war es die Nördlinger Hütte, weil das einfach ein wahnsinnig nettes Team war mit dem Hüttenwirt Tobi. Ich weiß nicht, die Nördlinger Hütte, die wird ja abgerissen und erneuert, weil sie schon sehr in die Jahre gekommen ist. Und das ist irgendwie ein sehr besonderer Ort, den jeder, der den nochmal erleben möchte, vor dem 15. August, da macht Tobi, glaube ich, dann zu, nochmal erleben sollte, weil da Hüttenwirt, Hütte und Team sehr zusammengewachsen sind und es ein sehr besonderer, sehr herzlicher Ort ist.
Ganz am Ende steht ja ein großes Abschiedsfest sozusagen oder ein kleines Abschiedsfest in München. Was wird da passieren? Wo ist es?
Da werden wir was trinken und was essen auf alle Fälle, wenn wir in München ankommen. Es findet statt am Konsumkiosk unterhalb der Großhesselower Brücke am Montag, den 13. Juli, so ab 5 geht's los. Wir werden wahrscheinlich erst so um 6, halb 7, 7 dort ankommen, je nachdem, wie schnell wir unsere letzte Etappe bewältigen und ja, dann wird hoffentlich die Heimkommen- und Wiedersehensfreude groß sein.
Die Bergfreundinnen unterwegs. Auf Instagram kann man sie verfolgen und auch noch nachverfolgen. Und jeden Tag gibt's einen Podcast, der direkt von den Erlebnissen berichtet. ARD Sounds, Bergfreundinnen, da ist es zu finden. Auch dann noch, wenn sie hoffentlich wohlbehalten wieder zurück sind in München. Einer, der auch gerade auf großer Tour ist, allerdings mit dem Tourbus, nicht mit dem Fahrrad, das ist der römische Cantautore Mannarino. Durch ganz Italien geht es in diesem Sommer. Hier ist ein etwas älteres Lied von Mannarino, Arca di Noè, Arche Noah. Inhaltlich ist es vielleicht noch aktueller als vor fast 10 Jahren. Es geht nämlich darum, wie man sich in einer immer unübersichtlicheren Welt zurechtfinden soll. Antwort mit Liebe.
Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di Noè che va perduta alla deriva, ma se
sei qui con me. Il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te, come nel mare, una sardina. Vago nell'eternità e sto qua giù, dentro una stradina. Si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho. E questa vita mia è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò.
Die Radioreisen. Mir ist noch ganz schwindlig von der Vorstellung, mit dem Radl über all diese Alpenpässe von Italien bis nach Bayern zu fahren, und zwar ohne E-Antrieb. Um mich wieder zu fangen, passt die nächste Geschichte ausgezeichnet. Es geht nämlich ums Essen und ums Kochen. Und dafür muss man nicht jahrelang an seiner Extremsportausdauer arbeiten. Jetzt also durchschnaufen und genießen. Wir machen die Reise von Italien nach Bayern jetzt nochmal auf kulinarische Art. Klar, italienische Restaurants gehören in jedes noch so kleine Örtchen. Pizza, Pasta, Prosecco, das ist allgegenwärtig. Aber es stecken noch mehr interessante Geschichten hinter der Essbeziehung Marke Italiano Bavarese. Andreas Pehl hat sich das angeschaut bzw. hat sich reingeschmeckt.
La pasta fresca quando la fa mia mamma la fa solo con farina di semola e la migliore farina di semola che conosce mia mamma è la farina di Altamura. Altamura è un piccolo paesino vicino Bari ai confini con la Basilicata, quindi hanno un po' di terreno della Basilicata. Allora questa farina veramente, questo grano è la fine del mondo.
Seit 1991 ist Mimmo Domenico Miraglia in Deutschland. Er hat als Koch und Kellner in mehreren italienischen Restaurants gearbeitet und 1999 zusammen mit seiner Frau Grazia sein eigenes Restaurant La Pineta in Kochel am See eröffnet. Mimmo weiß, so gut wie bei der Mama in der Basilicata, ganz im Süden des italienischen Stiefels, bekommt man die Nudeln in Deutschland nicht. Trotzdem gibt's bei Mimmo Gerichte, die es nur selten in italienischen Restaurants gibt.
Strascinati mit Salsiccia und Rafano. Rafano ist das deutsche Meerrettich.
Nudeln mit Bratwurst und Meerrettich. Das klingt ja fast nach einem italienisch-bayerischen One-Night-Stand in der Küche, damit wir Bayern eine Alternative zum Schweinsbraten mit Knödel bekommen. Aber Mimmo grätscht gleich in meine Überlegungen hinein.
Wir haben in Italien ein super Rosto di Maiale. Das machen wir natürlich nicht mit der Soße, was bei uns gibt, wo auch sehr, sehr gut ist. Ja? Wir machen mal eher leichter. Natürlich, was bei euch besser ist, die Kruste. Aber ist okay. Ich meine, wir können nicht alles besser machen.
Danke, Mimmo. Aber Nudeln mit Meerrettich, das ist doch eindeutig nicht italienisch.
Rafano wird in Italien nur verwendet in zwei Regionen. Südtirol und Basilicata. Meine Frau beispielsweise kommt aus Kalabrien, sie hat die Meerrettich nicht erkannt, also Rafano. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wir müssen mal diese Regionalgerichte langsam auf die Karte bringen. Weil das muss man natürlich erst mal die Leute überzeugen.
Die meisten Gäste von Mimmo allerdings wählen die Pasta-Varianten, die seit langem bei uns bekannt sind.
Ich bin in Deutschland seit 1991. Als ich nach Deutschland gekommen bin, hat man in Deutschland tatsächlich nur die Küche gekannt, was man sonst jeder kennt. Spaghetti Carbonara, Penne Arrabbiata, Spaghetti Aglio Olio. Die sind sehr gute Gerichte, aber wir haben natürlich lange gebraucht, bis wann unsere lieben deutschen Freunde auch gewusst haben, dass Italien mehrere Regionen hat.
Und Mimmo hat in den letzten Jahrzehnten bei uns in Deutschland noch eine weitere Veränderung bemerkt.
Als ich nach Deutschland kam, vor 30 Jahren, man ist zum Medica damals, Spar oder wie die ganze Läden heißen, da hat man auch sehr schwer in die Regale italienische Produkte gekriegt. Ich weiß noch, dass die ersten Jahre ich selbst Sachen aus Italien mitgenommen habe. Heute kriegt man wirklich in die Läden italienische Lebensmittel in die Regale. Das spricht, dass auch unsere deutschen Freunde zu Hause italienische Sachen kochen. Sonst wären die Läden, die waren nicht auf die Regale haben. Ich freue mich auch sehr. Natürlich, die Leute sollen nicht so viel in den Markt kaufen, weil die Leute sollen lieber zu uns zum Essen kommen.
Warum ist die italienische Küche seit den 1970er Jahren eine universelle Küche, im Grunde auf der ganzen Welt geworden? Sie gilt als gesunde Küche und entspricht damit dem, dass die Einstellung gegenüber Essen und Trinken heute mehr und mehr eine kalorische ist und nicht so sehr mehr eine des Geschmacks und des Genusses.
Das ist Dieter Richter. Er ist Literaturwissenschaftler und befasst sich seit Jahrzehnten mit der Kulturgeschichte Italiens. Unter dem Titel Con Gusto hat er ein Buch über die kulinarische Geschichte der Italiensehnsucht geschrieben.
Es ist eine, jedenfalls in ihrer weit verbreiteten Form, eine leicht zu bewerkstelligende Küche und korrespondiert damit perfekt zu Single-Haushalten und der Tatsache, dass die Zeit, die in Haushalten für die Herstellung der täglichen Mahlzeiten aufgewendet wird, immer geringer wird.
Und Mimmo weiß, es geht noch um viel mehr als bloß um Pasta, Pizza und Co.
Wir verkaufen ja nicht nur das Essen, wir verkaufen das italienische Flair. Man geht zum Essen, weil man hungert, aber nicht nur das. Also bei uns nehmen wir schon was anderes mit. Wir verkaufen Ambiente, gute Laune und zum ein gutes Essen darf man nicht vergessen, unsere schönen Weine.
Und das beobachtet er sogar beim Verhalten seiner Gäste.
Letztes Mal habe ich zu meinem Gast von mir gesagt, wärst du geparkt? Weil er da in die Mitte von der Straße geparkt hat. Er gesagt, ich bin bei einem Italiener, ich parke wie in Italien. Jetzt ist das schon los, schon bei Autoparken. Wenn er parkt bei einem deutschen Restaurant, parkt er ganz genau, in die zwei Streifen, genau in die Mitte. Bei uns kann er parken, wo er Platz hat. Auch das sind die Details, die bei uns sich wohlfühlen.
Dolce Vita auch fürs Auto. Während sich die Dame und der Herr bei Chianti und Spaghetti verwöhnen lassen. Doch die Akzeptanz der italienischen Küche bei uns Deutschen ist ein relativ junges Phänomen, meint Dieter Richter.
Das können wir uns kaum noch vorstellen. Erst seit Ende der 70er Jahre, wo sich italienische Küche zunehmend ausbreitet, auch im Norden, und im Grunde die ganze Welt erobert hat. Die ganze Geschichte der Kulinarik ist eine versteckte Geschichte des Reisens und der Emigration.
Das erste Kreuz, die italienische Küche. Zähes Fleisch, schlechte oder keine Butter. Öl und wieder Öl, Knoblauch über Knoblauch.
Schimpft Otto Kimmich im Jahr 1896. Besonders das Olivenöl ist in Verruf. Es gilt als Auslöser der sogenannten Ölkrankheit, die nicht nur Goethe stundenlang auf das stille Örtchen gebracht haben soll.
Über Jahrhunderte hinweg galt die italienische Küche den Reisenden aus dem Norden als ungenießbar und gesundheitsschädlich.
Wer sich länger in Italien aufhielt, importierte Butter, Räucheraal, Schinken und Würste aus Deutschland nach Süden. Und in Rom waren Gasthäuser wie der Rösler Franz an der Spanischen Treppe beliebt, wo der Wirt böhmische Spezialitäten mit viel Butter und Schmalz kocht. Der Deutsche Künstlerverein unterhielt in Rom Mitte des 19. Jahrhunderts sogar einen großen Speisesaal.
Ein wahres Stück Vaterland, mitten in Rom. Alles ist da und echt deutsch. Alles vom Präsidenten bis zum Jungen, der den Teller mit vaterländischem Sauerkraut nebst Bratwurst und den Seidelbier aus der deutschen Brauerei aufträgt.
Freut sich ein Italientourist im Jahr 1859. Emigranten aus Deutschland als Gastronomen in Italien. Vertrautes mit vertauschten Rollen. Doch solche kulinarischen Inseln der Hoffnung mitten im ungenießbaren Meer der Cucina Italiana gibt es nur in den größeren Städten. Besonders gefürchtet ist neben Meeresfrüchten, Öl und Knoblauch nämlich die Pasta.
Ich habe vernünftige Ärzte in Italien darüber sprechen hören, dass jährlich eine Menge Menschen an der verdammten Paste sich zu Tode kleistern.
Berichtet Johann Gottfried Säume entsetzt in seinem Buch Spaziergang nach Syrakus. Und Karl Friedrich Benkowitz, der längere Zeit in Sorrent lebte, vermutet ernsthaft eine anatomische Abnormität bei Italienern, besonders den Neapolitanern, die unendlich lange Macaroni essen. Sie hätten, so vermutet er,
eine sehr weite Kehle, die sich verhältnismäßig nach der Quantität der Speise auszudehnen scheint. Sachkenner mögen untersuchen, ob auch hierin etwa seine Anlage zum Singen ihren Grund hat.
Meine Anatomie ist perfekt, glaube ich, ganz normal. Ich esse gerne Spaghetti und ich esse alle Nudeln. Es gibt jetzt keine Nudelsorte, was ich nicht gerne esse.
Beruhigt Restaurantbesitzer Mimmo, mit dessen Sangeskünsten es auch nicht so weit her ist. Er ist schlank und durchtrainiert, obwohl es für ihn fast jeden Tag Pasta gibt.
Es gibt nichts Schöneres als Pasta. Wenn ich jedes Mal Pasta esse, bin ich 2 Tage danach glücklich.
Die Reserve gegenüber den langen Nudeln, den Macaroni, später Spaghetti, ist auch eine soziale Distanz gewesen. Es ist in Neapel Streetfood im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Garküchen auf der Straße, die Lazzaronis, die nicht gekocht haben, zum Teil auch gar keine Wohnstadt in Neapel haben, haben sich für wenige Baiocchi da versorgen können. Und auf der Straße isst man nicht, ist eine alte Regel unter Gebildeten seit dem 18. Jahrhundert in Mitteleuropa gewesen. Und das war auch irritierend, dass da Leute auf der Straße Macaroni essen.
Ähnlich schockiert zeigen sich deutsche Reisende wie der Historiker Ferdinand Gregorovius von einem anderen Gericht im Schatten des Vesuvs.
Man flüchte sich in eine jener wunderlichen Garküchen, wo hinter Bretterverschlägen die Pizzi, große, flache und runde Kuchen gegessen werden, welche mit Käse oder mit Schinkenstückchen belegt sind, je nach dem Geschmack des Bestellers. Man bestellt sie und in 5 Minuten sind sie gebacken. Es gehört der Magen eines Lazzarone dazu, sie zu verdauen.
Doch langsam, ganz langsam, startete die kulinarische Meridionalisierung des Nordens, wie Literaturwissenschaftler und Italienkenner Dieter Richter diese Entwicklung bezeichnet. Mit den großen Auswanderbewegungen aus Europa in die neue Welt Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts begann auch die Emigration der italienischen Küche.
Die erste Pizzeria außerhalb Neapels ist in New York 1906 von einem gewissen Gennaro gegründet worden, ein Auswanderer aus Neapel.
Doch die Pizza blieb ein Nischenprodukt der Emigranten. Noch in den 1940er Jahren berichtete die New York Times über Bräuche an einem italienischen Feiertag.
Nach ihren Gebeten konsumieren die Massen riesige Mengen von Pizza, ein gummiartiges Gebäck mit Käse und Tomatensauce.
Die Pizza ist auch in Florenz, in Rom, in Mailand schon gar unbekannt gewesen. Sie war eine neapolitanische Spezialität und ist durch Emigration zunächst in die USA gekommen und dann mit den Gastarbeitern, den sogenannten, in den 1960er, 70er Jahren in die Bundesrepublik.
Früher hat man einer oder die andere Gericht ein bisschen zaubern können für die Deutsche. Die Themen ist schon lange durch.
Meint Mimmo vom Ristorante La Pineta in Kochel. Auch die Pizza entzaubert. Spätestens als 1970 der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker die erste Tiefkühlpizza auf den Markt bringt. Was ist es also, das die Gäste in Mimmos Ristorante zieht? Neben der ausgezeichneten Küche ist es eben auch die Italianità, die Gäste bei ihrem Lieblingsitaliener so schätzen.
Nett zu sein mit einem Stammgast, das ist eine Art, das jeder kann. Aber nett sollte man auch sein mit den Nicht-Stammgästen, sage ich mal. Und das ist genau der Punkt, was wir auch verkaufen. Das heißt, bei uns sind die Stammgäste gut aufgehoben, aber nicht nur. Bei uns ist eine Fremde genauso wichtig wie ein Stammgast.
Niemand fürchtet sich hier mehr vor Pasta und Pizza. Und die Stracinati mit Salsiccia und Rafano, die Nudeln mit Bratwurst und Meerrettich, serviert Mimmo seinen Gästen immer öfter. Außerdem Pizza Capricciosa, Vitello Tonnato, Spaghetti Carbonara oder Penne all'Arrabbiata. Und den Schweinsbraten, den gibt es auch. Natürlich ohne Kruste, auf italienische Art.
Die Italiener, ich nehme mich als Beispiel. Ich habe mich hier angepasst, aber ich bin nicht deutsch geworden. Und das ist auch, was die Deutschen nicht wollen. Das heißt, meine Gäste sind bis Italiener geworden. Das heißt, wir haben uns in der Mitte getroffen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Weil der Gast, wer kommt, will ein bisschen Italien haben und der will sich auch ein bisschen Italiener fühlen.
Und Und als Italiener fühlen wir uns doch alle ein bisschen, ganz zwangsläufig, denn Espresso, Cappuccino, Spritz und Chianti, Pasta und Pizza und Tiramisu, das ist alles in unser Leben eingedrungen. Man kommt gar nicht aus. Und ich persönlich möchte das auch gar nicht. Darauf einen doppelten Kaffee, Macchiato oder nicht, je nach Laune. Zum Schluss hören wir noch eine Band, die die ganze Kultur der Alpen nochmal zusammenbringt. Ganes aus den Dolomiten südlich von Bruneck. Sie singen auf Ladinisch, aber ihre allermeisten Fans sprechen Deutsch oder Italienisch. Im Winter sind sie wieder auf Tournee mit vielen Terminen in Bayern. Hier sind sie mit einem etwas märchenhaften Lied, Abis. Da geht es um einen bösen, gierigen König, der alles haben will und die Nymphen damit an den Abgrund führt. Abis auf Ladinisch.
Ingordia, ingordia, demiresse. Nimm's. Sirena noi blu e stare la festa vedu massa di ai massa stia vai dut campur te in cescia le dalline a te niare ha sa pur te giù sotto un duccia di una te nada nada.
Ganes aus den Dolomiten, aus dem vielleicht allerschönsten Teil der Alpen, die ja eh schon überall so schön sind. Nicht nur mir ist klar, das werde ich in meinem Leben nicht schaffen, da auch nur ansatzweise den Überblick zu bekommen. Aber einmal über die Alpen wandern oder radeln, das gibt einem jedenfalls schon mal ein Gefühl dafür, wie groß dieses Gebirge ist. Die italienischen Alpen, die können einfach alles. Einsamkeit im Gran Paradiso-Massiv, pure Schönheit in den Dolomiten, Weinseligkeit über Bozen und Meran. Ach, man könnte ins Schwärmen geraten. Wer jetzt meint, es gibt eh nichts anderes als Italien, bitte den Radioreisen-Podcast holen. Doch, es gibt schon noch mehr. Zu finden sind wir in ARD Sounds. Und noch mehr italienische Geschichten sind natürlich auch dabei, denn das ist so nah und doch so schön. Am Mikrofon war jedenfalls eine Freundin der italienischen Berge, quasi Bergfreundin, Bärbel Wossack.